Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Welchen Schaden hat das Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main heute durch das Feuer im Dach genommen? Unser erstes Thema. Außerdem besprechen wir den wichtigen Unterschied zwischen Urheber- und Leistungsschutzrecht am Beispiel des europäischen Urteils Kraftwerk gegen Pelham. Wir fragen den ehemaligen Kölner Oberbürgermeister Fritz Schrammer, warum er sich in seiner Stadt ein Museum für Gerhard Richter wünscht, und verabschieden uns von dem israelischen Lyriker Tuvia Rübner. Wegen Umbaus war es heute sowieso geschlossen, das Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main, eines der renommiertesten Häuser für Gegenwartskunst in Deutschland. Am Mittag musste die Feuerwehr mit Großaufgebot anrücken, weil es im Bereich des Daches brannte. Über Stunden konnte das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht werden. Ludger Fittgau in Frankfurt am Main, wie ist aktuell der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge, Frau Wuttke, ist, dass der Brand unter Kontrolle gebracht worden ist. Weder Menschen noch Kunst sind zu Schaden gekommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums waren evakuiert worden, als der Brand oben im Dachbereich ausbrach. Es waren Gott sei Dank nur wenige Kunstwerke in den Räumen, weil, Sie haben es schon gesagt, ja aktuell Renovierungen laufen und die nächste Ausstellung in Vorbereitung ist. Das Museum ist ohnehin ja montags geschlossen. Deswegen kann man sagen, Glück im Unglück, schnell wurde der Brand gefunden. Es waren wenigstens einige Menschen im Haus und die konnten aber eben schnell raus und die Feuerwehr war so schnell da, dass dann alles recht glimpflich abgelaufen ist.
Die Feuerwehr musste ja das Dach per Hand öffnen, weil es aus Kupfer besteht bzw. bestand. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass zwei Drehleitern angelegt worden sind. Man hatte diese Rauchentwicklung über dem Dach. Das ist mitten in Frankfurt, direkt am Dom, direkt an der sogenannten Neuen Altstadt. Das heißt, viele Menschen haben das mitbekommen. Und man hat dann mit zwei Drehleitern aus 15 Feuerwehrautos heraus, mit 60 Feuerwehrleuten, dann quasi per Hand mit Äxten, mit Hämmern das Dach versucht aufzumachen, weil man wusste, dass unter dem Dach eben Glutnester und Brandherde auch sein konnten und dass eben die Rauchentwicklung vom Dach ausging. Und das war schon eine schwierige Arbeit über Stunden. Die Feuerwehr hat schon erklärt, man muss da sehr, sehr bedächtig vorgehen. Aber letztendlich ist es dann ja gut ausgegangen.
Gibt es Vermutungen über die Brandursache oder steht sie bereits fest?
Nein, die Brandursache ist noch unklar. Man weiß jetzt, dass der Brand in einem sogenannten Überbau eines Aufzugmaschinenraums ausgebrochen ist, also über einem Aufzugtrakt. In dem Überbau, nicht im Maschinenraum selbst oder im Liftschacht selbst. Das ist wichtig, weil die Elektronik damit nicht zerstört worden ist. Das ist auch wichtig für die Wiederinbetriebnahme auch dieses Komplexes. Es gibt natürlich die Vermutung, dass es möglicherweise mit den Umbauarbeiten, den Sanierungsarbeiten zu tun gehabt hat. Das natürlich gerade auf dem Hintergrund von Notre Dame, wo wir ja wissen, dass es bei Sanierungsarbeiten ist, der Brand ja in Paris ausgebrochen, dann auch eine heikle Sache. Die Feuerwehr hält sich da sehr zurück. Also die Brandursache offiziell ist noch nicht klar.
Und was wird im MMK überhaupt umgebaut bzw. renoviert?
Ja, dieses wunderbare Gebäude des Architekten Hans Hollein ist jetzt auch schon knapp 3 Jahrzehnte alt. Es ist zwar immer noch sehr modern und auch spektakulär in der Form geschnitten, aber man merkt schon nach 30 Jahren, es ist einiges zu erneuern. Man will in 2 Abschnitten in der nächsten Zeit die Klimaanlage sanieren, die Heizung, die Haustechnik. Eine energetische Sanierung ist geplant, die Beleuchtung soll auf LED-Technik umgestellt werden, um auch wirklich Energie zu sparen. Und man hatte eben jetzt angefangen und in einem ersten Abschnitt etwa 280.000 Euro investiert. Das ist der Hintergrund dieser aktuellen Bauarbeiten.
Über 5000 Objekte umfasst ja die Sammlung des MMK. Sie haben gesagt, es hat keine Schäden an den Kunstwerken gegeben. Sitzt trotz alledem in Frankfurt jetzt der Schreck noch in den Knochen?
Das muss man so sagen, wenn man mit den Museumsmitarbeitern gesprochen hat, dann sind die, glaube ich, wirklich erleichtert. Man hatte zwischendurch, die Feuerwehr hatte angefangen, Arbeiten des japanischen Konzeptkünstlers Onkawara aus dem 3. Stock herauszubringen, weil man irgendwie doch befürchtete, dass das Feuer möglicherweise übergreifen konnte. Onkawara, da gibt es eine wirklich großartige Sammlung im MMK, genauso wie natürlich viele andere. Sie haben schon gesagt, 5000 Werke der Gegenwartskunst, das sind enorme Werke. Man kann nicht wirklich nicht alle aufzählen. 15 ist die gesamte Gegenwartskunst vertreten. Und das wäre ein enormer Verlust gewesen, wenn das sozusagen auf die Kunstwerke, auf die Objekte, auf die Fotos, es gibt auch 2.500 Fotos, übergeschlagen hätte das Feuer. Und das konnte man Gott sei Dank relativ schnell vermeiden. Aber immerhin, es war so eine Nervosität da, dass man eine Zeit lang eben doch angefangen hat, gerade diese Werke von Onkavara dort herauszubringen, die im dritten Stock dort oben in der Nähe des Feuers waren.
Der 16. August ist terminiert für die Wiedereröffnung nach Umbau, Renovierung. Glauben Sie, dabei kann es Stand jetzt bleiben?
Es muss noch eine letztendliche Analyse erfolgen. Also da werden noch Gutachter in das Gebäude gehen. Die Museumsleiterin Susanne Pfeffer hat mitgeteilt jetzt in einer Erklärung, dass sie davon ausgeht, dass auch das Depot im Keller nicht betroffen ist. Aber das muss alles noch untersucht werden. Also genaue letztendliche Aussagen sind noch nicht zu treffen. Man wird da morgen dann reingehen und sich das genau anschauen. Aber Susanne Pfeffer sagt, so wie es aussieht, sind eben die Ausstellungsräume und das Depot nicht betroffen. Sie ist auch wirklich glücklich und bedankt sich bei der Feuerwehr, die Museumschefin, weil sie sagt, die sind doch wirklich sehr schnell gekommen. Und in Deutschland wird ja viel über Brandschutz diskutiert, auch in Frankfurt natürlich gerade jetzt der Umbau des Theaters, wo es ja auch um Brandschutzfragen geht, und manchmal wird auch gesagt, Brandschutz ist zu streng, aber da sieht man jetzt wieder an diesem Punkt, dass die schnelle Handeln der Feuerwehr, die schnellen Zugangsmöglichkeiten eben auch zur Sicherheit dieses Museums in diesem engen Bereich in der Innenstadt auch doch einiges beigetragen hat. Und Susanne Pfeffer ist froh, genauso die Kulturdezernentin Ina Hartwig war dort vor Ort, hat sich erkundigt, und ich gehe davon aus, dass wenn morgen eben nicht doch noch Schäden festgestellt werden, der Rauch musste ja abziehen, dass dann Mitte August es mit dem Museumsbetrieb weitergeht. Dann wird es in einer zweiten Phase noch weitere Sanierungsmaßnahmen geben später. Ich hatte ja schon gesagt, in welchen Bereichen.
Ludger Fittkau, unser Korrespondent in Frankfurt am Main, über den Brand im Museum für moderne Kunst. Fazit, das ist die Kultur vom Tag, aber worum es jetzt geht, begann genau genommen vor 40 Jahren. 1979 veröffentlichten die Elektronik-Avantgardisten von Kraftwerk ihren Song Metall auf Metall. 20 Jahre später nahm der findige Produzent Moses Pelham daraus ohne Absprache 2 Sekunden und benutzte sie als Dauerschleife für einen neuen Song. Das ärgerte Kraftwerk dermaßen, dass heute nach wiederum 20 Jahren der Europäische Gerichtshof ein Urteil darüber zu sprechen hatte, ob die 2 Sekunden aus dem Original unrechtmäßig verwendet wurden oder Sampling nicht nur zum Hip-Hop, sondern allgemein zur Kunstfreiheit gehört. Klaus Hempel mit Einzelheiten zum Urteilsspruch mit dem entscheidenden Rhythmus von Kraftwerk.
Diesen Beat fügte Musikproduzent Pelham in den eigenen Song ein. Das klang dann so. Der Streit ging durch alle Instanzen, er zieht sich schon über 20 Jahre hin, ein Ende ist nicht in Sicht. Zuletzt lag der Fall beim Bundesgerichtshof. Der rief den EuGH an, damit der klärt, inwieweit Sampling von europäischem Recht gedeckt ist. Andreas Walter, der Rechtsanwalt von Pelham, meint, Sampling sei eine Kunstform und damit von der Kunstfreiheit geschützt.
Wenn ich mich als Künstler nicht mit Vorkunst beschäftigen darf, sondern quasi jedes Rad neu erfinden muss, dann wird sich halt Kunst auch nicht hier weiterentwickeln. Und aus meinem Verständnis von Kunstfreiheit ist, Kunst soll sich weiterentwickeln und wir wollen ein Klima schaffen, in dem sich Kunst halt weiterentwickeln kann und zwar möglichst schnell weiterentwickeln kann. Und schnelle Weiterentwicklung von Kunst bedarf zwingend dem Aufbau auf der Vorkunst.
Rechtsanwalt Hermann Lindhorst, der Anwalt von Kraftwerk, hält diese Argumentation für vorgeschoben und für nicht glaubwürdig.
Der Rechtsstreit lief schon 10 Jahre, 15 Jahre und dann erst ist es denen aufgefallen, hier ist unsere künstlerische Freiheit betroffen. Wir halten das nicht für glaubhaft und deswegen sind wir der Meinung, dass das eine Schutzbehauptung ist und dass unter dem Mantel der Kunstfreiheit hier sozusagen dieser Eingriff gerechtfertigt sein soll.
Der Europäische Gerichtshof hat nun geurteilt, dass das sogenannte Sampling unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist. Nämlich dann, wenn der Musikschnipsel in geänderter Form in das neue Stück eingefügt wird und beim Hören nicht wiedererkennbar ist. Eine solche Vorgehensweise sei von der Kunstfreiheit gedeckt. Vor 3 Jahren hatte bereits das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Sampling von der Kunstfreiheit geschützt ist, dabei allerdings nicht so starke Einschränkungen gemacht wie der EuGH. Der konkrete Fall geht nun zurück zum Bundesgerichtshof.
Klaus Hempel über das Luxemburger Urteil Kraftwerk gegen Pelham. Tilman Winterling ist Medienrechtler in Hamburg. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Es gibt nun im Nachklapp unterschiedliche Interpretationen des Urteils. Die einen sagen, Kraftwerk hat gewonnen, weil es für eine Vervielfältigung prinzipiell eine Erlaubnis geben muss. Andere sagen, Pelham hat Recht bekommen, weil die Verwendung von 2 Sekunden kein Rechtsverstoß ist und damit die Kunstfreiheit gestärkt wurde. Wie sehen Sie das?
Na, am liebsten möchte ich natürlich sagen, die Kunstfreiheit hat gewonnen. Aber man kann es schon so sehen, dass beide Parteien einen guten Punkt gemacht haben. Auf der einen Seite Pelham, ja, denn Sampling muss, damit Hip-Hop überhaupt funktionieren kann, in gewissem Rahmen erlaubt sein. Andererseits natürlich auch bei Kraftwerk, dass gesagt wird, ja, soweit das erlaubt ist, ist das in Ordnung, aber auch das muss Grenzen haben, denn die Kunstfreiheit kann nicht Eingriffe in das Recht des Eigentums, denn darum geht es hier aus Kraftwerkssicht, völlig ohne Grenzen rechtfertigen.
Die Kläger, wir haben es gehört, sind 2 Kraftwerkler, aber genau genommen, Herr Winterling, geht es ja um die Plattenfirma, den Tonträgerproduzenten, der die Rechte an der Verbreitung dieser 2 Sekunden besitzt. Wie wichtig ist es in diesem Urteil aus Ihrer Sicht zwischen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht zu unterscheiden?
Das ist tatsächlich genau der Knackpunkt, um den es geht, und das ist der Knackpunkt, der das Urteil aus juristischer Sicht auch so interessant macht, denn da waren sich die Vorinstanzen alle einig. Der Schnipsel, der hier genutzt wird, der ja tatsächlich im Endeffekt 2 Takte, die dann 2 Sekunden sind in dem Track selber nur sind, der ist gar nicht urheberrechtlich geschützt. Das heißt, die Urheber, diejenigen, also die diesen Rhythmus entwickelt haben, die sind hier gar nicht anspruchsberechtigt, sondern nur der Tonträgerhersteller, also nur derjenige, der im Endeffekt dieses Werk auf Band gepresst hat, der dafür gesorgt hat, dass das überhaupt abgespielt werden kann. Und das macht auch so ein bisschen tatsächlich die Spannung aus, die immer wieder im Vorfeld besprochen wurde. Wie kann es also sein, dass der Urheber gar nicht diese Verwendung verbieten kann, sondern nur der Tonträgerhersteller? Ist denn nicht das Urheberrecht das viel stärkere Recht als das Recht des Tonträgerherstellers?
Wie kann es denn aber sein, dass die Kraftwerker überhaupt bis zum Europäischen Gerichtshof durchgekommen sind, wenn es eigentlich viel mehr um das Leistungsschutzrecht geht, denn um das Urheberrecht?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen die Verwirrung der Parteibezeichnung, wer hier gegen wen ist. Denn im Endeffekt kann es natürlich sein, dass auch der Urheber selbst, wenn der Tonträgerhersteller gleichzeitig ist, dann beide Rechte wieder in sich bündelt. Er ist also sowohl Urheberrechtsinhaber als auch Leistungsschutzrechtsinhaber. Und natürlich ist es auch klar, dass man ein bisschen plakativer davon sprechen kann, es ist hier Kraftwerk gegen Pelham, weil man dann die beiden Urkünstler gegenüberstehen hat.
Sind die Grenzen des Sampling denn durch das heutige Urteil für Sie auch klarer geworden?
Ja, tatsächlich handelt es sich ja auch erstmal um eine Einzelfallentscheidung, denn der EuGH hat nicht prinzipiell entschieden, ihr dürft 5 Sekunden nehmen und ab 5,1 Sekunden ist es nicht mehr erlaubt, sondern der EuGH hat quasi eine Tür aufgestoßen, durch die man jetzt hindurchgehen kann und wo man die Grenzen jetzt ausloten kann, was natürlich aber auch heißt, der nächste Ruf, der laut wird, wird der sein nach dem Gesetzgeber, dass der jetzt also verbindlich regeln soll für alle, und das ist ja dann eben sowohl für die Seite Kraftwerk als auch für die Seite Pelham wichtig, was darf ich und was nicht, und vor allem das ist ja das, worum es Kraftwerk eigentlich geht, werde ich denn vergütet dafür, dass jemand das nutzt, oder eben gehe ich leer aus?
Die Angelegenheit geht ja jetzt aus Luxemburg zurück zum Bundesgerichtshof in Deutschland. Deutsches Recht europäischem anzugleichen oder andersrum, was passiert jetzt?
Für den BGH war entscheidend, dass der EuGH einige Fragen klärt, die für die Entscheidung wichtig sind. Und da geht es eben um die Auslegung von europäischem Recht innerhalb des Kontextes deutschen Rechts. Und jetzt muss natürlich der BGH sich innerhalb des Korsetts, das der EuGH wieder aufgestellt hat, neu entscheiden. Und tatsächlich ist das auch eine ganz interessante Frage, welches Recht jetzt hier stärker ist. Im Endeffekt muss man aber abwarten, was der BGH jetzt daraus macht. Und eventuell ist da dann auch nochmal Raum dafür, dass das Bundesverfassungsgericht noch einmal darüber entscheidet.
Halten Sie das für wahrscheinlich?
Aus meiner Sicht ist es ja tatsächlich ein relativ festgefahrener Streit, was man allein schon daran sieht, dass man die Kraft hat und den Willen hat, das über 20 Jahre auszuprozessieren. Der BGH wird jetzt sich das 4. Mal damit befassen. Deswegen denke ich, dass wenn es irgendwie Zweifel an dem jetzt kommenden BGH-Urteil gibt, mindestens eine der beiden Parteien, wenn sie unzufrieden ist, damit den Rechtsweg weiter ausschöpfen wird und dann vielleicht sogar das Bundesverfassungsgericht nochmal entscheiden muss.
Sagt der Medienrechtler Tilman Winterling in Hamburg über die Zweitverwendung von 2 Sekunden Musik. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne.
Gerhard Richter, für keinen zeitgenössischen Maler in Deutschland wird mehr bezahlt als für den gebürtigen Dresdner, der seit 1983 in Köln lebt und arbeitet. 87 Jahre ist Gerhard Richter inzwischen und Ehrenbürger der Stadt. Das sind Gründe genug für den langjährigen Oberbürgermeister von Köln, Fritz Schrammer, sich ein Museum für Gerhard Richter zu wünschen. Einen schönen guten Abend, Herr Schrammer.
Schönen guten Abend, Frau Wuttke.
Noch in Amt und Würden hatten Sie diese Idee. Warum wurde daraus damals nichts?
Nun ja, ich habe damals sehr vorsichtig und zaghaft angefragt, weil ja auch immer die entsprechende Haushaltssituation einer Stadt entscheidend ist, so etwas jetzt umzusetzen. Aber dass es selbstverständlich ist, dass wir einem Ehrenbürger eine solche Gelegenheit irgendwann mal anbieten wollen, das war mir eigentlich immer schon klar. Und ja, dann ist es aber in der Amtszeit selbst nur bei so einigen Vorgesprächen geblieben. Ich bin aber nach wie vor in Kontakt mit Gerhard Richter geblieben. Wir telefonieren hin und wieder und treffen uns hin und wieder. Und ich habe immer wieder mal diese Themen angesprochen, auch bei meinen Nachfolgern. Jeder weiß das eigentlich auch im Prinzip, aber es ist so, dass ich in letzter Zeit ein bisschen den Eindruck gewinne, dass auch rundum natürlich viele andere Städte im Umland natürlich interessiert sind. Gerhard Richter ist immerhin auch im 88. Lebensjahr und ich denke, es wird langsam Zeit, dass sich die Stadt ihm gegenüber offeriert. Gerhard Richter hat mir damals schon signalisiert, ich müsste schon, so ist er ja nun in seiner Bescheidenheit und seiner Zurückhaltung, ich müsste schon ein deutliches Zeichen von Seiten der Stadt bekommen.
Also das heißt, er ist nicht abgeneigt?
Nein, er war nicht abgeneigt und hat aber auch nicht jetzt ausdrücklich gesagt, ich will ein Museum in der Stadt haben. Das ist nicht seine Art, so mit seinem Thema umzugehen. Aber er hat mir deutlich gemacht, da müsste die Stadt schon auf mich zukommen. Es gibt aber noch kein konkretes Angebot. Es haben wohl einzelne Gespräche stattgefunden, aber die sind eben nicht so intensiv und nicht so klar und auch nicht so mit dem Herzen bei der Sache, sage ich jetzt mal ganz flapsig formuliert, dass ich den Eindruck habe, dass er darauf angesprochen wird. Er möchte schon irgendwie da auch gebeten werden. Ich habe damals die Bilder nicht aus dem Kopf bekommen, wie er sich wahnsinnig gefreut hat, als ich ihm mit der Einstimmigkeit des Rates ja dann die Ehrenbürgerschaft verleihen durfte. Da hat er ja ganz aus sich rausgegangen, hat die Urkunde hochgehalten, gestrahlt, so wie ich ihn ganz selten erlebt habe.
Auf Ihren Vorstoß haben Medien jetzt bei der Stadt Köln nachgefragt. Eine Sprecherin der Stadt hat darauf verwiesen, dass Köln in Sachen Museum viel am Hacken hat. Wie, Herr Schrammer, um vielleicht ein bisschen Vorarbeit weiter zu leisten, stellen Sie sich die Finanzierung auf Ihrem Wunschgrundstück in der Nähe des Doms vor? Mit der Hilfe der Gerhard-Richter-Stiftung?
Ich bin nicht derjenige, der am Ende entscheidet, wo es hinkommt. Ich habe einen Vorschlag gemacht, den ich für gut halte. Und ich habe vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass das Stadtmuseum, das ja in dieser neuen Mitte geplant wird, auch im alten Haus hätte bleiben können oder auch noch bleiben kann, wenn man es den Grund saniert und auch erweitert. Dann sind die Bedarfe dieses Hauses eigentlich gedeckt. Und ein Haus für Gerhard Richter müsste natürlich ganz anders in der Konzeption sein, braucht auch nicht diese Größenordnung, wie das jetzige Stadtmuseum es hat. Darüber müsste man sicherlich auch reden, da muss ein Architektenwettbewerb her. Und das wäre aber die Stufe 2. Und ich möchte einfach zunächst einmal nur den Anschluss geben, dass jetzt endlich eine Willensbekundung der Stadt passiert. Und das sollte bald passieren.
Aber Geld ist ja keine unerhebliche Frage.
Nee, sicher. Im Moment kann ich mich jetzt etwas, will jetzt nicht sagen zurücklehnen, aber ich bin jetzt nicht in der Verantwortung, das Geld zu beschaffen. Bin aber wohl der Meinung, dass auch die Kölner Bürgerschaft, die Kölner Gesellschaft, wie sie es übrigens bei fast allen Museen in der Stadt gemacht hat, sich in irgendeiner Form engagiert. Mir haben auch schon kunstinteressierte Menschen, auch vermögende Leute signalisiert, ja, dann würde man einen Förderverein gründen. Da muss natürlich ein bürgerschaftliches Engagement her, wenngleich die Trägerschaft dann bei der Stadt ist. Da haben Sie völlig recht. Und Geld ist sicherlich auch eine Frage. Wann das denn auch stattfinden wird, kann ich jetzt aufgrund der Haushaltslage auch jetzt nicht forcieren und sagen, es muss morgen gebaut werden. Aber wenn man ohnehin jetzt in der Planung ist, könnte man so ein Thema auch richtig platzieren. Ich denke aber ganz, ganz wichtig ist das Bekenntnis. Und das hätte ich ganz gerne mit einem Gerhard Richter zusammen, wo er also selbst auch seine Vorstellungen und seinen Willen auch kundtun kann.
Und der Umstand, dass Gerhard Richter sein Archiv in Dresden angesiedelt hat, das stört Ihren Plan nicht?
Ja. Ja, das hat mich damals auch ein bisschen irritiert, aber auch verständlicherweise wiederum ist das nachzuvollziehen. Das ist ja schließlich seine ursprüngliche Stadt. Er hat mit Dresden ganz viel Verbundenheit. Völlig klar. Es sind ja auch andere Städte unterwegs. Düsseldorf hat vor kurzem was angekauft. Aber es gibt ja noch eine Reihe von Dingen, die in Köln sind. Die Frage ist, zieht man die zusammen? Man müsste natürlich auch mit Galeristen sprechen oder mit privaten Leihgebern sprechen. Das alles ist der zweite und der dritte Schritt. Aber die Frage, will Köln ein solches Haus für den Ehrenbürger Gerhard Richter, die sollte bald beantwortet werden.
Ein Museum für Gerhard Richter in Köln, das wünscht sich Ex-Oberbürgermeister Fritz Schrammer. Herr Schrammer, danke für Ihre Zeit.
Danke auch.
Schönen Abend. Weiter geht's mit Oliver Thoma.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei der Berichterstattung über aktuelle Ereignisse dürfen Medien grundsätzlich urheberrechtlich geschützte Werke benutzen, auch ohne vorher die Zustimmung des Verfassers einzuholen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. In dem Fall ging es um ein Manuskript des grünen Politikers Volker Beck über die strafrechtliche Bewertung von Sex mit Kindern aus den 80er Jahren. Spiegel Online hatte das veröffentlicht. Die Richter beriefen sich in ihrem Beschluss auf die europaweit geltenden Grundrechte zur Presse- und Informationsfreiheit. Der Schutz von geistigem Eigentum sei insbesondere dann nicht bedingungslos, wenn die fragliche Information im Rahmen der politischen Auseinandersetzung von besonderer Bedeutung sei. Die Kritik der schwarzen Drag Queen Le Gâteau Chocolat am Publikum der Bayreuther Festspiele zeigt Wirkung. Bei der zweiten Tannhäuser-Aufführung gestern Abend, an der sie mitgewirkt hat, wurde sie nicht mehr aufgrund ihres Aussehens ausgebuht. Bei der Premiere am Donnerstagabend auf dem Grünen Hügel war es zu einem rassistischen und homophoben Eklat gekommen, als Le Gâteau Chocolat als einzige Darstellerin auf der Bühne ausgebuht wurde. Sie hatte weder eine Sprech- noch eine Gesangsrolle. Daraufhin postete sie auf Facebook, dass ich als einziger Künstler auf der Bühne ausgebuht werde, das sagt eine ganze Menge darüber aus, wer ihr immer noch seid. Das zeigte Wirkung. Diesmal gab es Jubel statt Buhrufe. Das linke Punk-Festival Resist to Exist wird nicht im brandenburgischen Kreml, sondern wieder in Berlin stattfinden. Der Grund ist ein Streit zwischen den Veranstaltern und Behörden. Die Organisatoren teilten auf ihrer Homepage mit, ihnen lägen Informationen vor, dass die zuständigen Sicherheitsbehörden einen massiven Polizeieinsatz gegen das Festival vorbereiteten. Außerdem habe es Verzögerungen bei der Anmeldung durch die Behörden gegeben. Der Mitorganisator Peter Meier bedauerte im Deutschlandfunk Kultur den Wegzug. Das Festival sei bei den Kremlern sehr beliebt gewesen.
Wir haben mehrmals so kleinere Umfragen auch unter Teilen der Bevölkerung gemacht dort, die sehr eindeutig ausgefallen sind. Wir haben eine Kremler Band, die das Festival eröffnet. Wir haben Jugendliche aus dem Jugendclub bei uns am Start. Wir haben Geflüchtete integriert. Wir kooperieren mit verschiedenen Institutionen zusammen. Mit den Ämtern funktioniert alles wunderbar, bis auf diese untere Bauaufsichtsbehörde in Oberhavel eben. Und wir sind angekommen in Köln eigentlich. Deswegen finden wir es umso tragischer, dass wir jetzt gehen müssen.
Resist to Exist gilt als größtes Do-it-yourself- und Non-Profit-Festival Deutschlands und hat in den vergangenen Jahren etwa 2.500 Besucher jährlich. US-Regisseur Martin Scorsese hat vor Beginn der Dreharbeiten zu seinem Film Killers of the Flower Moon den Stamm der Ureinwohner aus Sage in Oklahoma besucht, um den es dabei geht. Wie die Zeitung Tulsa World berichtet, traf sich Scorsese mit Häuptling Joffrey Standing Bear, um zu diskutieren, wie in dem Film die Kultur, Geschichte und das Erbe des Stammes akkurat dargestellt werden kann. Scorseses Film beruht auf einem Buch von David Gran. Es dokumentiert die Morde in den 1920er Jahren an wohlhabenden Osage, nachdem Öl auf ihrem Land entdeckt worden war. Häuptling Standing Bear berichtete, Scorsese habe ihm gesagt, dass Robert De Niro den Rinderzüchter William Hale spielen und auch Leonardo DiCaprio eine Hauptrolle übernehmen werde.
Fazit:
Tuvia Rübners Geburtsstadt hieß 1924 Pressburg. Mit seiner Familie floh er 1941 nach Palästina. In einem Kibbutz im Norden Israels ist der Übersetzer, Schriftsteller, Dichter, Hochschullehrer und Fotograf Tuvia Rübner in der vergangenen Nacht gestorben. Ein Brückenbauer.
Meine Sprache ist das Hebräische, aber auch das Deutsche als Muttersprache, das ist unvergesslich. Was Muttersprache ist, das sind die Laute, mit denen man die Welt erfahren hat.
Dovia Rübner über seine Sprache. Carsten Huck aus unserer Literaturredaktion. Ist mit dieser Bemerkung alles über seine Identität gesagt?
Nein, die Identität von Dovia Rübner war eine sehr gebrochene und vielschichtige. Sie haben es gerade schon in der Vorstellung ja gesagt. Er war Dichter, Übersetzer, Hochschullehrer. Er hat als Schafhirte begonnen im Kibbutz. Er stammt aus einer deutschsprachigen Familie, ist aber in der Tschechoslowakei aufgewachsen. Also da kommt einiges zusammen, da kommen sehr viele Brüche zusammen und das zeichnet natürlich seine Sprache auch aus. Es hat etwas Disparates, es hat etwas Paradoxes auch. Also Dovia Rübners Gedichte sind eigentlich eine Lyrik des Paradoxen. Also er versucht, Dinge zusammenzubringen, die erst einmal gar nicht so zusammenpassen. Und das gelingt ihm, oder das ist ihm in vielen seiner Gedichte sehr gut gelungen. Und das macht das Typische seiner Werke aus, dass er es schafft, etwas Schönes mit etwas Sperrigem zu verbinden und sich einerseits gegen den glatten Strom, gegen den Sog der Sprache zu stellen und immer wieder dagegen zu gehen und zu brechen. Und trotzdem ist es eine klassische Sprache, eine schlichte Sprache, eine schöne Sprache.
Und ist dieses Schreiben, ist diese Sprache eng mit seiner Biografie verbunden oder disparat?
Ja, sie ist eben, also sie spiegelt all das, was in seinem Leben vorgekommen ist, ohne dass es zu persönlich ist. Also er ist persönlich, aber es ist jetzt nicht so, dass er nur seine eigene Geschichte dichtet, sondern er versucht, sein Schicksal, sein Leben exemplarisch in der Dichtung aufzunehmen. Also er ist ein Mensch, der aus dem 20. Jahrhundert kommt, der natürlich all diese Brüche des 20. Jahrhunderts miterlebt hat, der es geschafft hat, als Jude rauszukommen, nach Palästina zu emigrieren. Bis auf einen Onkel sind alle Familienangehörigen im Holocaust umgekommen, der dann in Israel saß, dem damaligen noch Palästina, und in Deutsch Gedichte geschrieben hat. Und das ging also noch etliche Jahre, also über 10 Jahre hat er auf Deutsch Gedichte geschrieben, hat sein Brot im Kibbutz als Schafhirte verdient. Und dann hat er aufgrund auch eines biografischen Bruchs bei einem Autounfall ist seine Frau ums Leben gekommen. Er hat dann erneut geheiratet und seine zweite Frau verstand kein Deutsch mehr. Und dann hat er sich entschieden auf Ivrit, auf der erlernten Sprache, die, von der er sagte, nicht selbstverständlich für ihn ist, Gedichte zu schreiben. Und dieses Hin und Her ist immer bis an sein Lebensende geblieben. Er hat aus dem Deutschen übersetzt ins Hebräische. Er hat Goethe, Kafka übersetzt ins Hebräische zum Beispiel. Und er hat Agnon oder dann Pagis übersetzt ins Deutsche. Am Ende, die Gedichte, die im letzten Jahrzehnt erschienen sind von ihm in Deutschland, die hat er auf Hebräisch geschrieben und selber ins Deutsche übersetzt. Sie sind hier auf Deutsch dann erschienen. Also Sie sehen, da sind all diese Brüche spiegeln sich. Also da spiegeln sich die Brüche der Existenz und er hat immer thematisiert die Möglichkeit überhaupt des Sagbaren mit dieser Erfahrung des Holocaust, mit der Erfahrung des Überlebens. Wie kann man darüber schreiben? Wie kann man darüber sprechen? Und da berührt er sich ein bisschen mit Celan, der das auf andere Art ja auch versucht hat und thematisiert hat in seiner Dichtung. Das hat Dovia Rübner auch bis ans Lebensende umgetrieben.
Er hat ja auch 1999 den Paul-Celan-Preis erhalten und 95 Jahre alt ist er geworden, bis 2016 publiziert. Wie wichtig ist er als Brückenbauer, wie wichtig für Israel?
Er ist als Brückenbauer sehr wichtig, weil er eben in beide Richtungen gearbeitet hat und beide Kulturen, Sprachkulturen kannte und verbunden hat. Er hat also sich in seiner Dichtung auch immer biblischer Bilder bedient und die eingebaut, sodass man das Gefühl hatte, es ist eigentlich Ivrit, es ist eigentlich Hebräisch, es kommt aus einem anderen Kulturraum. Gleichzeitig hat er es aber in Deutsch bedichtet. Und er hat in Israel 2008 den Israel-Preis bekommen. Das ist tatsächlich die höchste Auszeichnung für einen Künstler. Das wird jährlich verliehen in allen Sparten. Und er hat es für die Literatur bekommen 2008. Das ist eine große Anerkennung. Insofern war er schon wichtig. Und er hat ja auch hier, also ich glaube 2012 zuletzt, den Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung bekommen. Er hat den Janet-Schocken-Preis bekommen. Also er war durchaus jemand, der wahrgenommen wurde. Aber leider habe ich das Gefühl, nur ein sehr kleiner Kreis. Es lohnt sich nach wie vor, die Bücher sind da, man kann sie lesen, man sollte sie lesen.
Carsten Huck über Dovia Rübner, der mit 95 Jahren gestorben ist. Stonewall, der Beginn der Emanzipation queerer Menschen vor einem halben Jahrhundert, ist in diesen Wochen überall ein großes Thema. In britische Museen ist das allerdings schon vor Jahren eingezogen, dass es in der Kunst schon lange mehr als zwei Geschlechter gibt. Für Deutschlandfunk Kultur hat Nathalie Singer eine besonders gefragte Führung im Londoner Victoria and Albert Museum mitgemacht.
I think we're gonna try and shout schwul.
Schwul.
Normalerweise beginnt Dan Vo seine LGBTQ-Führung damit, alle Teilnehmer gleichzeitig queer in die hohen Räume des V&A Museum rufen zu lassen.
Oh, and German radio is also capturing us as well, so very loud, so they can hear us in Germany.
Weil ich heute dabei bin und jemand vom Schwulen Museum in Berlin, weicht er etwas vom Skript ab.
Damit haben wir uns Gehör verschafft. Wir sind hier, wir sind queer.
Das LGBTQ in Kunst hörbar und sichtbar machen, darum geht es Dan Vo mit seiner kostenlosen monatlichen Tour.
Unsere Geschichten sind schon immer Teil der Sammlung gewesen. Jetzt wollen die Menschen sie hören. Die Nachfrage ist riesig.
So groß, dass in den ersten 6 Monaten des Jahres schon mehr Besucher da waren als 2018 insgesamt. Inzwischen hat Dan Vo sein Konzept nach Cambridge exportiert, wo Freiwillige nun in 4 Museen der Universität LGBTQ-Touren leiten. Auch das British Museum in London hat die Idee aufgegriffen. In Liverpool führt ein LGBT-Plus-Trail durch Museen und Galerien. Und das Pitt's Museum in Oxford hat gerade Gelder dafür erhalten, seine Kollektion zu queeren. Dan Vo sieht 2 mögliche Gründe für den Trend.
In den meisten britischen Kulturinstitutionen ist der Eintritt kostenlos. Damit die Menschen auch in unsere Museen gehen, müssen wir ihnen etwas bieten, von dem sie sich angesprochen fühlen.
Außerdem würden sich mehr und mehr Museen ihrer Verantwortung bewusst. Viele der Länder, in denen Homosexualität noch heute unter Strafe steht, gehören dem Commonwealth an, sind also ehemalige britische Kolonien.
Je weiter man in der Geschichte zurückblickt, desto mehr Hinweise auf LGBTQ-Identitäten findet man. In dem Moment, in dem die Kolonialisten auftreten, werden diese unterdrückt und ausgelöscht. Wir wollen die vergessenen Erzählungen wieder ausgraben.
Ein Beispiel in der Führung, Adha Narishvara. Die Hindu-Gottheit Shiva ist hier links Mann, rechts Frau. Die kleine Sandsteinfigur zeigt, dass nicht-binäre Geschlechtsidentitäten schon im Jahr 200 ein Thema waren.
Eine volle Brust, gebärfreundliche Hüften. Auf der anderen Seite eine flache Brust und der Hauch eines Schnurrbarts.
Die Skulptur stammt aus Indien, wo die britische Krone viel später, im 19. Jahrhundert, Sex zwischen Gleichgeschlechtlichen verbot. Erst vergangenes Jahr wurde der Paragraph für verfassungswidrig erklärt. Auch in Deutschland wurde ein ähnlicher Paragraph erst in den 90ern abgeschafft.
Famous German face. Albert Einstein, absolutely.
An einer Büste von Albert Einstein erfahren wir, dass er einer der Wissenschaftler war, der schon während der Nazi-Zeit eine Petition gegen das Gesetz unterschrieb. Die Büste ist ein Beispiel dafür, dass Dan Vo nicht nur Objekte in die Tour einbezieht, die sich explizit mit LGBTQ-Themen auseinandersetzen oder von LGBTQ-Künstlern erschaffen wurden.
Das Wichtigste ist, dass die LGBTQ-Community in dem Objekt oder dem Künstler etwas entdeckt hat, in dem sie sich selbst wiederfindet und das sie für sich beansprucht.
Besonders erfolgreich erweitert die Führung gut bekannte Biografien um queere Perspektiven. Bei einem Foto, das Marlene Dietrich 1930 bei einem der ersten transatlantischen Telefongespräche zeigt, eröffnet Dan Vo, dass die Schauspielerin bisexuell war. Und in der Sammlung der Schnupftabakdosen von Friedrich dem Großen offenbart sich das Geheimnis, wie das Groß in seinen Namen kam. Seinem Vater gefiel es nicht, dass er goldene mit Brillanten besetzte Döschen sammelte. Er ließ Friedrichs Liebhaber, den Leutnant Hans-Hermann von Katte, vor seinen Augen hinrichten.
In diesem Moment soll Friedrich den Entschluss gefasst haben, Friedrich der Große zu werden und seinen Vater zu übertrumpfen.
An den Tafeln neben den Schaukästen sind solche Informationen bisher nicht zu finden. Dan Vo, der selbst Kunstgeschichte studiert hat, gibt zu, das liegt auch daran, dass sich noch nicht immer verlässliche Quellen für solche Anekdoten finden lassen.
Viel muss noch nachgeprüft und aufgeschrieben werden. Aber es bildet sich gerade eine Gemeinschaft aus WissenschaftlerInnen, die sich auf das Queere in der Kunst konzentrieren.
Und letztlich sei es mindestens genauso wichtig, Fragen zu stellen, wie sie zu beantworten.
We don't have the answers. We might not ever find the answers, but it's tantalizing to think about the possibility.
Aus dem Victoria and Albert Museum in London geht es in Fazit der Kultur vom Tage jetzt um ein paar Ecken zum britischen Rundfunk. Hans von Trotha mit seiner Kulturpresseschau.
Wenn du es nicht machst, bist du morgen tot. Mit diesem Satz zitiert Max Niffeler in der Frankfurter Allgemeinen Peter Manura, einen Pionier neuer Sendeformen beim BBC-Fernsehen. Er leitete einen Workshop zur Einbeziehung der digitalen Medien in den Produktionsprozess und die Öffentlichkeitsarbeit im heutigen Opernbetrieb. Also letzten Endes zur Frage, wie zeitgemäß traditionelle Formate sein können. Wobei klassische Musik so unzeitgemäß gar nicht zu sein scheint. Das legt eine Umfrage der britischen Regierung nahe, die Manuara zitiert. Eine Mehrzahl der 18- bis 25-Jährigen antwortete demnach auf die Frage nach dem bevorzugten Musikgenre Klassik und Orchester. Doch in England gelten andere Kriterien, wenn es darum geht, was zeitgemäß ist. Dafür steht Jacob Rees-Mogg, Abgeordneter des Wahlkreises North East Somerset. Wie Boris Johnson ist Rees-Mogg eine Marke, findet Wieland Freund in der Welt. Kraft dieser Autorität versucht er nun, dem Parlament Sprachregeln aufzuerlegen, zum Beispiel wieder wie im 18. Jahrhundert zu sprechen und hopefully nur im Sinne von hoffnungsvoll, nicht aber wie im Englischen seit dem 20. Jahrhundert üblich, wie das Deutsche hoffentlich zu gebrauchen. Freund meint, Rees-Mogg sei nicht etwa, wie im Netz kolportiert, ein Grammatik-Nazi, sondern ein Grammatik-Viktorianer. Das ist ja wohl beides gleich und zeitgemäß. Der Zölibat ist auch nicht zeitgemäß. Vielmehr eine Lebensform, die in Verruf geraten ist, wie Hartmut Lepin in der FAZ klagt. Es sei, schreibt der Althistoriker, Ausdruck eines anmaßenden Präsentismus, wenn man allein eine physisch ausgelebte Sexualität als akzeptabel definierte. Viel, findet Lepin, kann man aus der Geschichte bekanntlich nicht lernen, aber doch, dass alles stets anders sein kann, als den ewig Heutigen erscheint. Sprich, dass auch das Unzeitgemäße einmal zeitgemäß war. Wie große Wohnungen. Große Wohnungen sind auch unzeitgemäß. Das führt uns Barbara Dribbusch in der Taz vor Augen. Wir wohnen gern groß, schreibt sie. Dabei wäre es an der Zeit, wieder Kulturtechniken zu entwickeln für das Zusammenleben mit Bekannten oder Fremden in einer Wohnung. Und sie erinnert an die Rollenverteilungen aus der Kommissarserie der 60er Jahre mit strenger Zimmerwirtin, Untermieter und dem Verbot von Damenbesuch. Das aber scheint gerade so zeitgemäß wie das Tragen von Uniformen in Weltraumschiffen, was Axel Weidemanns FAZ-Kommentar zur Netflix-Serie Another Life zu entnehmen ist. Neben vielen fast rührenden Anspielungen auf allerlei Weltraumserien, Zitat, Uniformen, wir tragen seit einer Dekade keine Uniformen mehr auf Raumschiffen, werden alle Register der Weltraumszenarien Orgel gezogen, ohne dass sich jemand die Mühe machte, das Ganze logisch zu verknüpfen, als hätte es den Siegeszug der horizontal erzählten Formate nie gegeben. Ein geradezu gelungener Trash-Faktor, fügt Weidemann noch hinzu, sei der Serie nicht abzusprechen. Aber vielleicht ist Trash ja schon wieder zeitgemäßer als horizontales Erzählen. Das findet Ralf Kabelka bestimmt auch, Autor, Komiker und Journalist oder, wie er sich selbst im Süddeutsche Interview nennt, der Doyen des Billighumors. Er zitiert einen Ausspruch von Wiegald Boning auf die Frage, was ihm peinlich sei, da sagt er sinngemäß das Kabarett von Dieter Hildebrand. So schnell kann etwas sehr Zeitgemäßes sehr unzeitgemäß werden. Zum Schluss wird Kabelka auf seine Vergangenheit angesprochen. Sie waren fast 10 Jahre Redakteur bei Fazit, einer hochwertigen Kultursendung des Deutschlandradios, heißt es. Das, so Kabelka, hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber bereits in der Fazitzeit habe ich für Harald Schmidt Gags geschrieben. Schon da war klar, dass zwei Herzen in meiner Brust schlagen, so Dr. Jekyll und Mr. Hyde mäßig. Tagsüber habe ich dem Kulturjournalismus gefrönt und in der Nacht das dunkle Comedy-Handwerk betrieben. Nur auf der einen oder anderen Spur unterwegs zu sein, so Kabelka, ist nicht gut für meinen Seelenhaushalt. Aber vielleicht ist es ja auch schlicht nicht mehr zeitgemäß.
Hans von Trotha über die Zeitungsfeuilletons. Gabi Wuttke wünscht eine gute Nacht.